Liebe Gemeinde, es war Schadensbegrenzung angesagt am vergangenen Mittwoch. Sie haben es vielleicht mitbekommen, nachdem die deutsche Nationalmannschaft in Florenz gegen Italien böse unter die Räder gekommen war, 1-4. Was da auf dem Platz stand, das ähnelte zeitweise mehr einem Hühnerhaufen als einer gut eingespielten Mannschaft. Und die Frage des Abends und dann auch noch bei den Pressekonferenzen am nächsten Tag lautete, was kann geschehen, dass aus einer Chaostruppe eine überzeugende Einheit wird? Das war die Frage. Einheit oder Chaostruppe? Das ist zu allen Zeiten auch ein großes Thema in der christlichen Gemeinde. Einheit oder Chaostruppe? In unserem Predigttext heute Morgen greift der Apostel Paulus gerade diese Frage auf. Wie kann unter uns echte Einheit wachsen und gedeihen? Das ist unser Thema heute Morgen, wie unsere Einheit stark wird. Und Einheit, das meint nicht, dass alle irgendwie in ein zwanghaftes Schema reingepresst werden mit Druck, sondern organische Einheit. Einheit, die von innen heraus wächst. Und damit machen wir jetzt den nächsten Schritt in unserer Predigtreihe. Letzten Sonntag sind wir ja in die zweite Halbzeit des Epheserbriefs eingestiegen. Wir hatten gesehen, dass wirklich mit Kapitel 4 die zweite Halbzeit beginnt, der zweite Teil, ein ganz neuer Abschnitt. Teil 1, Kapitel 1 bis 3, entfaltete ja die Grundlage der christlichen Lehre, was heißt es, Christ zu werden, worin liegt der Reichtum des Christseins, welche Zukunft erwartet den Christen, auf welcher Grundlage ist die Gemeinde Jesu Christi aus Juden und Heiden zusammengestellt. So, das war der große Teil 1, der Überblick, ein grandioser Überblick über die Grundpfeiler der christlichen Lehre. Und Kapitel 4 steigt dann ganz neu ein. Wir hatten letzte Woche gesehen, Vers 1 ist die Überschrift für den ganzen Teil, der jetzt noch kommt. Also Epheser 4 bis 6, die Überschrift für alles, was jetzt noch kommt, ist Vers 1. Und Vers 1 ist zugleich die Klammer zwischen diesen beiden großen Teilen des Epheserbriefs. Paulus beginnt, er sagt, deshalb, so folglich, ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Paulus sagt hier, weil Kapitel 1 bis 3 für euch gilt, darum sollt ihr nun alles daran setzen, weil ihr Christen werden durftet, weil ihr in Gottes großartigen Plan mit einbezogen worden seid, darum sollt ihr nun wirklich alles, was in euren Kräften steht, daran setzen, dass euer gelebtes Leben von Montag bis Sonntag von dieser Wahrheit Gottes bestimmt und geprägt und durchdrungen wird. Das ist das Ziel. Theologisch gesprochen geht es Paulus hier um den Zusammenhang von Rechtfertigung und Heiligung. Rechtfertigung, das waren die Kapitel 1 bis 3. Gott spricht mich gerecht. Wenn ich an Jesus Christus glaube, wird mir die Gerechtigkeit angerechnet, die Jesus Christus aufgrund seiner Sündlosigkeit hat. Und die Bezahlung, die er erwirkt hat durch seinen Sühnetod am Kreuz, wird mir angerechnet. Ich werde gerecht gesprochen, obwohl ich in mir selbst nicht gerecht bin. Gott adoptiert mich als sein Kind. Das ist Rechtfertigung. Und in den Versen 4 bis 6 folgt nun die Heiligung. Das heißt, der Gott, der mich in seine Familie als sein Kind aufgenommen hat, der erzieht mich jetzt. Der lehrt mich, nach seinem Willen und nach seinen Grundlagen zu leben. Er verändert mich nach meinem Willen. Manfred Siebald hat ein Lied geschrieben, da kommt dieser Zusammenhang von Rechtfertigung und Heiligung sehr schön zum Ausdruck. Da heißt es in der ersten Strophe am Anfang, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Jeder ist gerufen, sich vergeben zu lassen, alle Schuld. Kommt, alle, sagt Jesus, die ihr mühselig und beladen seid. Und in der letzten Strophe heißt es dann, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Ich darf zu dir so kommen, wie ich bin. Und ich werde Kind Gottes aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Aber bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Du nimmst mein Leben in deine Hand und veränderst mich nach deinem Plan. Und darum geht's jetzt, um diesen Zusammenhang. Ab Kapitel 4 also Thema Heiligung. Paulus sagt, ihr habt das Größte erfahren, was einem Menschen widerfahren kann. Ihr seid in einen göttlichen Adelsstand erhoben worden, der völlig über alles hinausgeht, was ihr euch jemals hättet verdienen können. Und darum ermahne ich euch nun leidenschaftlich mit allem Nachdruck, zu dem ich fähig bin. So könnte man das nämlich übersetzen. So ermahne ich euch nun wirklich mit ganzer Hingabe, dass ihr dieser Berufung gemäß nun auch würdig lebt, würdig wandelt. Das heißt, dass ihr euren normalen Alltag so gestaltet, wie es einem Kind des lebendigen Gottes, einem Repräsentanten des Himmels gewissermaßen entspricht. Dass ihr darin, wie ihr denkt, wie ihr redet, wie ihr handelt, euch klar macht, ihr seid Repräsentanten des lebendigen Gottes als seine Kinder. So ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt, mit der ihr berufen seid. Und dann sagt Paulus, das ist eure Bestimmung. Nicht weniger, nicht weniger. Eure Bestimmung als Christen in dieser Welt ist nicht, euch mal zu bekehren und dann so einigermaßen leidlich durchs Leben durchzuhuschen, sondern eure Bestimmung ist es, zur Ehre Gottes schon hier in dieser Welt zu leben. Wandelt würdig dieser Berufung. So, und dann nimmt Paulus sich die einzelnen praktischen Bereiche vor, mit denen wir es so im Laufe einer normalen Woche zu tun bekommen. Er wird dann reden über Ehe, über Kindererziehung, über das Zusammenleben in der Familie, über den Arbeitsplatz, wie ich mit Chefs umgehe oder mit Untergebenen. Er wird über die Frage sprechen, wie komme ich klar in einem Umfeld, in dem ich als Christ in einer absoluten Minderheitensituation bin und die meisten um mich herum gar nicht viel vom Glauben halten. Er wird sprechen über die Frage, wie gehe ich mit Druck um und mit Ungerechtigkeit und Gemeinheit, die mir angetan wird. Und immer wieder wird dabei dieser Grundsatz deutlich. Lehre und Leben gehören zusammen. Teil 1 des Epheserbriefs und Teil 2 des Epheserbriefs. 1 bis 3 und 4 bis 6. Ohne rechte Lehre fehlt die Orientierung zum Leben. Und ohne gehorsames Leben streichen wir selber durch, was wir zu glauben behaupten. Da wird unser Christsein zur Karikatur. Ja, man kann sagen, Gott ist seinen Kindern gegenüber anspruchsvoll, ausgesprochen anspruchsvoll. Aber er überfordert uns nicht. Gott ist kein Schinder. Gott steht nicht mit so einer Peitsche hinter uns und fordert ständig Sachen von uns, die uns überfordern. Sondern warum kann Gott das fordern? Deshalb, weil Gott alles, was er verlangt, uns selber schenkt. Der Kirchenvater Augustin hat so ähnlich gebetet. Er hat gesagt, Herr, gib, was du forderst und dann fordere, was du willst. Verstehen Sie, das ist der Grundsatz. Gott will uns das schenken. Und das hatte Paulus ja in Kapitel 2, Vers 10 schon gesagt. Ihr seid Gottes Werk. Und er hat euch geschaffen zu werken, in denen ihr jetzt wandeln sollt, die Gott schon längst für euch vorbereitet hat. Ihr seid Gottes Werk und er hat schon längst die Pfade ausgetreten, die Werke vorbereitet, in denen ihr jetzt wandeln sollt. Das ist das Prinzip. Wir sind sein Werk. Stellen Sie sich vor, das ist eine Familie im Restaurant und hinterher sagt der Vater zu seinem jungen Sohn, als die Rechnung präsentiert wird, nun zahle mal. Kriegt der Sohn natürlich einen unheimlichen Schrecken. Das ist in dem Augenblick was anderes, wo der Vater dem Sohn das gut gefüllte Portemonnaie rüberschiebt. Da kann er locker zahlen. Da macht es ihm vielleicht sogar Spaß zu zahlen. Und so macht es Gott mit uns. Er stattet uns aus. Er gibt uns das, was wir rausgeben sollen, was wir weitergeben sollen. So macht es Gott mit uns. Und deshalb ist das keine Überforderung. Und darum spricht die Bibel, auch wenn es um die praktische Bewährung des Christen geht, niemals von Leistung. Die Bibel kennt keine religiöse Leistung, sondern sie spricht immer von Frucht. Das etwas, was Gott wachsen lässt in unserem Leben, was er uns schenkt. Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, weil ich ihm das schenke. Also, und wie diese Frucht nun aussehen soll, davon handelt der ganze Rest des Epheserbriefs. Und der erste praktische Bereich, den Paulus anspricht, ist ausgerechnet die Gemeinde. Das ist doch interessant. Ausgerechnet die Gemeinde. Paulus wusste, für den Reifeprozess des einzelnen Christen ist es so wichtig, dass er in einer funktionierenden Gemeinde leben darf. Wenn der Christ im Glauben wachsen will, ist eine Gemeinde eine geistliche Heimat von unschätzbarem Wert, eigentlich unverzichtbar. Und Paulus wusste auch, für die Ehre Gottes und die Ehre Jesu Christi ist es wichtig, dass die Gemeinde funktioniert, dass sie ihre Aufgabe wirklich wahrnimmt. Das hatten wir doch in Epheser 3, Vers 10 gesehen vor einigen Wochen. Wozu soll die Gemeinde auch dienen? Da hatte Paulus gesagt, es soll kund werden, die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Da hatten wir gesehen, die Gemeinde hat auch die Aufgabe, dass an der Gemeinde auch die Mächte in der unsichtbaren Welt die Weisheit Gottes erkennen. Und auch dafür ist es wichtig, um Gottes Willen und um des Reifens der Christen willen, dass Gemeinde funktioniert, dass sie lebt. Und dass sie so lebt, wie Gottes Modell das vorsieht. Das wusste Paulus. Paulus wusste aber auch, die Gemeinde ist nicht der vorweggenommene Himmel auf Erden. Paulus wusste auch, die Gemeinde bedeutet nicht immer Eitel, Freude, Sonnenschein. Paulus wusste auch, dass Zusammenleben in der Gemeinde ist alles andere als ein Selbstläufer. Wahrlich alles andere. Da gibt es 1000 Fallen, worüber eine Gemeinde stolpern und wo hinein eine Gemeinde stolpern kann. Das war schon damals so. Dass es in den Gemeinden ganz viele verschiedene Typen gab, die aus sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus auch kamen, wie wir heute sagen würden. Da kamen Leute zusammen, die hatten so unterschiedliche Lebensgeschichten bis dahin geschrieben. Leute, die waren derart verschieden in ihrer Prägung. Die hatten ganz divergierende Geschmacksrichtungen. Die hatten ganz unterschiedliche Vorlieben. Die hatten ganz verschiedene Interessen. Die kamen alle in einer Gemeinde zusammen. Das war damals nicht anders als heute. Auch ganz unterschiedliche Mentalitäten. Manche waren so richtig gerade raus. Die haben es dem anderen immer so gleich so hingesagt, was sie dachten. Und andere haben dann eher waren ein bisschen diplomatischer. Andere waren eher ein bisschen scheu und haben die Sachen mehr in sich reingeschluckt und wurden dann aber innerlich bitter und so. Verstehen Sie? Das war damals alles ganz genauso, wie es heute ist. Da in der Gemeinde und in unseren Gemeinden genauso. Und wie soll das gut gehen, kann man sich da nur fragen. Das hat sich Paulus sicher auch oft gefragt. Wie soll das funktionieren? Wie sollen die alle zusammenpassen? Wie sollen es die über einen längeren Zeitraum hinweg miteinander aushalten? Nicht nur mal 3 Wochen. Wie sollen die miteinander klarkommen, ohne sich gegenseitig die Augen auszukratzen? Oder einige neigen dann ja zum Augen auskratzen und andere neigen dazu, sich zurückzuziehen. Ja, also wenn es Krach gibt, dann ziehe ich mich zurück und sage, nee, kommt, wenn ihr nicht wollt, dann lasst mich eben in Frieden. Ich brauche euch nicht. Ja, das war damals ganz genauso. Wer meint, dass die christlichen Gemeinden im ersten Jahrhundert homogener, also einheitlicher zusammengesetzt waren als wir heute, der hängt einem romantischen Ideal nach. Es war nicht so. Wenn einer die Gemeindewirklichkeit wirklich kannte, dann war das Paulus. Liebe Leute, der Paulus hat ja so viele Gemeinden gegründet. Und er hatte diese und andere Gemeinden, also nicht nur die er gegründet hat, betreut, besucht. Er hat Mitarbeiter ausgebildet. Er hat Streit geschlichtet in den Gemeinden. Was musste der Paulus an Streit schlichten? Und was musste der Paulus auch selber an Konflikten hinnehmen? Er war immerhin einer der führenden Apostel. Und was haben die ihm manchmal übel mitgespielt? Und böse Nachrede praktiziert? Und wie musste er sich manchmal rechtfertigen gegenüber den Gemeinden? Dann kam noch so halb der Vorwurf auf, es wäre mit der Kollekte alles nicht ganz erst reingelaufen und so. Was musste der Paulus alles hinnehmen im Zusammenarbeiten mit Gemeinden? Das war nicht einfach. Und dabei hatte Paulus das gelernt. Er hatte kapiert, eine der größten Gefahren für eine Gemeinde, einer der gefährlichsten Hemmschuhe für das Wachstum und die Entwicklung, für die geistliche Gesundheit einer Gemeinde, einer der gefährlichsten Viren, das eine Gemeinde vergiften kann. All das droht in dem Fall, wenn die Einheit einer Gemeinde zerbricht und zerbröselt. Das ist eine Riesengefahr. Das hat Paulus sehr deutlich vor Augen gehabt. Und darum ist die Einheit der Gemeinde der erste praktische Punkt, den Paulus hier anspricht. Das finde ich doch eine spannende Beobachtung. Der erste Lebensbereich, den Paulus anspricht, ist die Gemeinde. Und das erste Thema, was er im Lebensbereich Gemeinde anspricht, ist die Frage der Einheit. Das ist mir auch noch nie so deutlich geworden wie jetzt bei der Vorbereitung. Die Einheit zunächst mal der Gemeinde vor Ort. Und liebe Leute, wie viel Segen wurde wohl schon verhindert, wie viel geistlicher Schaden wurde einzelnen Menschen zugefügt, dadurch, dass die Christen die Einheit nicht gewahrt haben. Als ART, also als mit unserer Akademie in Marburg, sind wir immer auf Spenden angewiesen und vor einiger Zeit haben wir auch eine recht substanzielle Spende bekommen, die eigentlich eine traurige Spende war. Da hatte sich nämlich eine Gemeinde, die so seit, ich glaube, 3 Jahren existiert hatte, in Westdeutschland, Sie kennen diese Gemeinde nicht, hatte sich nach schweren Auseinandersetzungen aufgelöst. Und dann war eben noch ein gewisser Stock an Finanzmitteln da. Und dann haben sie überlegt, welchen christlichen Werken können wir das, was jetzt uns an Finanzen geblieben ist, zugänglich machen, in der Hoffnung, dass es dort weiter zum Segen der Sache Gottes, des Reiches Gottes eingesetzt werden kann. Das war eine traurige Spende. Wir haben uns natürlich über die Spende als Spende gefreut, aber wir haben doch mit den Mitchristen getrauert über den Anlass dieser Spende. Wie oft und wie leicht passiert das, dass die Einheit einer Gemeinde zerbricht. Das ist ein hochsensibles Thema, denn gerade mit dem Thema Einheit wird ja heute besonders viel Schindluder getrieben. Also der Einheitsgedanke wird oft missbraucht für bestimmte politische Ziele, für bestimmte ideologische Zwecke. Denken Sie nur an die ganze Globalisierungsdebatte und wie man, um die ganzen weltweiten Entwicklungen schneller zusammenzutreiben, dann auch versucht, die Religionen zusammenzutreiben und eine Einheit zu praktizieren, die auf Kosten der Wahrheit geht. Ein ganz heikles Thema. Aber wissen Sie, die typische Gegenreaktion ist dann bei den Christen oft. Wenn ein Thema missbraucht wird, dann lassen wir es unter den Tisch fallen. Und dann sagen wir, oh, mit Einheit wird so viel Schindluder getrieben, daran wollen wir uns jetzt lieber nicht die Finger verbrennen. Das ist genau falsch. Wir müssen gerade die Themen, die falsch besetzt werden, aufgreifen und versuchen deutlich zu machen, was ist von der Bibel her zu diesen Themen zu sagen. Wir dürfen die nicht meiden, wir dürfen vor diesen Themen nicht ausweichen, sondern wir müssen sie aufgreifen. Und genauso ist es mit dem Thema Einheit auch. Wir müssen fragen, was sagt denn die Bibel nun zum Thema Einheit? Und darum ist es so wichtig, dass wir erstmal klar sehen, was Paulus hier zum Thema Einheit sagt und was er nicht sagt. Damit werden wir heute beginnen und das nächste Mal noch Fortsetzung machen. Paulus sagt erstmal nicht, und ich bitte Sie, das sehr genau zu sehen in Vers 3, und bringt nun endlich zustande, dass zwischen euch eine größere Einheit entsteht. Sondern was sagt Paulus? Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit des Geistes, also des Heiligen Geistes, durch das Band des Friedens. Verstehen Sie? Die Einheit, die wirkliche Einheit in einer Gemeinde, die können wir nicht organisieren, die können wir nicht machen, die können wir nicht herbeiführen, die können wir nicht erarbeiten, die können wir nicht herstellen. Sondern Paulus sagt, diese Einheit sollen wir bewahren. Das heißt, sie ist bereits vorhanden. Diese Einheit ist uns schon vorgegeben. Das ist doch ein Unterschied, ob mir jemand sagt, also Nestfohlen, nun bau mal eine schöne Vase zusammen, da würde ich den wahrscheinlich mit großen Augen anschauen und sagen, wie soll das gehen? Das kriege ich nicht hin. Oder ob er mir sagt, du, ich habe hier eine schöne Vase, nun nimm sie mal vorsichtig in die Hand und stell geschickt ein paar Blumen rein. Gut, meine Frau würde sagen, das kriege ich auch nicht hin, aber das würde ich vielleicht noch eher hinkriegen, sagen wir mal. Verstehen Sie, es ist ein Unterschied, ob wir etwas herstellen sollen oder ob wir etwas, was uns schon anvertraut ist, bewahren, damit arbeiten, es einsetzen und gebrauchen sollen. Eine Vase, ein Auto oder was auch immer. Und so sagt Paulus, die Einheit hat Gott geschaffen. Es ist die Einheit des Geistes, das heißt des Heiligen Geistes. Das ist der Genitiv der Urheberschaft. Der Heilige Geist hat euch in diese Einheit in der Gemeinde bereits hineingestellt. Und wie das geschehen ist, das sagt Paulus an anderer Stelle, nämlich im 1. Korintherbrief Kapitel 12, da sagt er, was der Heilige Geist gemacht hat. Kapitel 12, 1. Korinther 12, Vers 13. Da sagt er, wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Also da redet Paulus von der Geisttaufe, der Taufe durch den Heiligen Geist. Und sagt, alle Christen, alle, die zur Bekehrung gefunden haben, sind, als sie den Heiligen Geist kriegten, durch den Heiligen Geist hineingetauft in die Gemeinde. Das hat erstmal noch nichts mit der Wassertaufe zu tun, sondern das ist die Taufe des Heiligen Geistes. Paulus sagt, ihr seid alle in einen Leib hineingetauft. Der Heilige Geist hat in euch Wohnung genommen, er hat euch das Verständnis für das Wort Gottes geöffnet, er hat euch als Christen zusammengebunden, er hat euch in eine Familie hineingefügt, er hat euch auf eine gemeinsame Grundlage gestellt und die Grundlage dieser Einheit ist die Wahrheit. Ist die gemeinsame Wahrheit, an die ihr glaubt. Frau Pakula hat so ein schönes Vorspiel heute gemacht. Gesegnet sei das Band, das uns im Herrn vereint. Das ist das Band der Wahrheit, der gemeinsam geglaubten Wahrheit. Und was das heißt, werden wir dann nächsten Sonntag sehen, wo Paulus diese Inhalte in Vers 4 bis 6 weiter beschreibt. Ein Herr, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Leib, ein Geist. Und dann ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. So. Das ist die Dreieinigkeit. Ein Geist, Vers 4, ein Herr, Vers 5, ein Gott, Vers 6. Das ist die inhaltliche gemeinsame Grundlage unserer Einheit. Reden wir nächsten Sonntag drüber. Also die Einheit beruht nicht auf einem pragmatischen Kompromiss, sondern sie beruht auf der gemeinsam geglaubten Wahrheit. Die Einheit ist zunächst eine Gabe. Wer an Jesus Christus als seinen Herrn glaubt, wird von Gott hineingestellt in die universale Gemeinde Jesu Christi, die in der ganzen Welt lebt. Und dann In der Regel auch in einer Ortsgemeinde. So, und aus dieser Gabe erwächst dann eine Aufgabe. Aber die Aufgabe besteht eben nicht darin, die Einheit selber herzustellen und zu organisieren, sondern Paulus sagt jetzt in Vers 3, seid darauf bedacht zu wahren die Einigkeit des Geistes. Das heißt, setzt euch mit heiligem Eifer dafür ein. Dieses seid darauf bedacht ist ein ganz starkes Verb. Das heißt, so viel wie müht euch drum, lasst nichts unversucht, die Einheit, die der Heilige Geist euch geschenkt hat, auszuleben, sie durchzuhalten, sie in eurem Alltag zu praktizieren, ihre Auswirkungen erkennbar werden zu lassen, ihr Zeugnis sprechen zu lassen. Das meint Paulus, wenn er sagt, setzt alles dran, um die Einheit des Geistes zu wahren, um sie zu leben, um sie zu bewähren. Das ist unsere Aufgabe. Tja, und es ist dem Herrn der Gemeinde, also Jesus Christus, ausgesprochen wichtig, dass wir diese Einheit untereinander leben, dass wir sie untereinander praktizieren. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass Paulus gerade als ersten Punkt bei der praktischen Behandlung des Themas Gemeinde auf das Einheitsthema zusteuert. Und der Auftrag an uns ist nun klar formuliert. Seid eifrig darauf bedacht, auch ihr hier in Hannover, nichts unversucht zu lassen, dass Einheit in unserer Gemeinde bewahrt, bewährt und gelebt wird und dass die Einheit ihre Wirkung entfalten kann. Und jetzt stellt sich natürlich eine weitreichende Frage. Die lautet ganz einfach, wie soll das gehen? Wie können wir diese Verantwortung angemessen wahrnehmen? Angesichts all der Schwierigkeiten, von denen ich vorhin sprach, die normal sind für die Gemeinde Jesu Christi zu allen Zeiten. Gut, dass Paulus uns damit nicht allein lässt mit dieser Frage. Worauf sollen wir besonders achten? Paulus wird hier sehr konkret. Er nennt in Vers 2 vier Qualitäten oder man kann auch sagen vier Grundhaltungen, die wir kultivieren sollen in unserem Leben. Dafür sollen wir beten, dass Gott das in unserem Leben Wirklichkeit werden lässt. Daran sollen wir lernen, an diesen vier Grundhaltungen. Die sollen wir praktizieren, da sollen wir an uns arbeiten. Und man kann sagen, wenn diese vier Grundhaltungen reifen, dann ist es gut bestellt um die gelebte Einheit in einer Gemeinde. Und deswegen wollen wir die restliche Zeit jetzt noch nutzen, um uns diese vier Grundhaltungen kurz anzusehen. Also, wie unsere Einheit stark wird. Vier Grundhaltungen zeigt Paulus auf, die wir alle beherzigen und lernen sollen. Das erste, was Paulus nennt in Vers 2, in aller Demut. In aller Demut sollen wir darauf bedacht sein, zu wahren die Einigkeit des Geistes. Demut, das ist grundlegend für all die anderen Haltungen, die dann kommen. Und wenn man Demut übersetzen sollte oder erklären sollte, den Begriff, dann kann man sagen, das ist so eine innere, aufrichtige Bescheidenheit, die Paulus hier meint. Demut. Das heißt, sich selbst zurücknehmen können. Demut ist das Gegenteil von Aggressivität. Demut ist das Gegenteil dieser Haltung, dass ich mich selbst behaupten will, dass ich mich für mich selber die entsprechenden Positionen bekommen will. Und deswegen haben wir das ja auch gehört in der Lesung zu Beginn des Gottesdienstes, wie die beiden Jünger da kommen, im Angesicht des Passionsweges, den Jesus gerade ankündigt. Und da können Sie ja nichts anderes denken als an Ihre Pöstchen in der Ewigkeit. Herr, lass uns sitzen zu deiner Rechten und zu deiner Linken. Und deswegen macht ja Jesus dann deutlich, Leute, das ist nicht die richtige Haltung. Das hat nichts mit Demut zu tun. Und nun ist es hochinteressant, dass die zeitgenössische griechische und römische Literatur dieses Wort für Demut gar nicht hat. In den Augen der Römer und der Griechen war das Schwäche. Demut war Schwäche. Man muss sich durchsetzen. Man muss sich selbst entfalten. Und diese Haltung war ihnen so fremd, dass sie dieses Wort überhaupt nicht gebrauchten, höchstens in negativer Weise. Sie hielten das für Schwäche. Der griechische Begriff wurde möglicherweise erst von den Christen gebildet. Denn die Christen wussten, dass Demut, also Tapeinophrosyne im Griechischen, dass das eigentlich eine besondere Stärke ist, dass das einen besonderen Mut erfordert. Und es gibt im Alten Testament ein hebräisches Wort dafür. Wissen Sie, von wem das gebraucht wird? Von Mose. Da heißt es in 4. Mose 12, Vers 3, Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und Mose war ja nun wirklich kein Mensch, der an Führungsschwäche litt. Ein sehr demütiger Mensch in seiner Grundhaltung. Verstehen Sie, Demut bedeutet, dass ich den anderen höher achte als mich selbst. Dass ich mich zumindest darum bemühe. Paulus schreibt an anderer Stelle in Philipper 2, Vers 3, in Demut, da steht wieder unser Wort, achte einer den anderen höher als sich selbst. Und das heißt, wenn ich in Demut den anderen höher achte als mich selbst, dass ich mich darum bemühe, ihm mit großem Respekt zu begegnen. Und wenn ich dem anderen mit großem Respekt begegnen will, dann bedeutet das auch, dass ich mich selbst nicht zu ernst nehme. So in dem Sinne, dass ich ja immer zu meinem Recht und zu meiner entsprechenden Würdigung kommen muss. Den anderen mit großem Respekt begegnen, das bedeutet, Demut in der Gemeinde zu praktizieren. Und das griechische Wort, was hier steht, macht deutlich, da geht es zunächst um die Art und Weise, wie ich denke. Um meinen Mut, das heißt meine Gesinnung, meine Sichtweise. Man sagt ja, der hat guten Mut. Das hängt etwas mit seiner Gesinnung, mit seiner Art und Weise zu tun, an die Dinge heranzugehen. Es geht darum, dass Gott in unserem Herzen diese besondere Art des Mutes wachsen lassen will, dass wir niedrig von uns selbst denken im Hinblick auf das, was wir erreichen wollen, was wir für uns beanspruchen. Und dass wir die Würde und den Wert unserer Mitchristen so ungemein hoch veranschlagen. Verstehen Sie, Demut, das hat nichts zu tun mit einem krampfhaften Kokettieren mit schwachem Selbstbewusstsein. Also manche Leute denken ja, sie wären besonders demütig und sagen, ach, ich kann ja gar nichts und ich weiß ja gar nichts und auch ich würde ja am liebsten. So, das hat nichts mit biblischer Demut zu tun. Es ist manchmal verkappt eher das Gegenteil davon, dass jemand das macht, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Nein, Demut bedeutet, dass ich mich freiwillig selbst zurücknehme, um des anderen willen. Das ist gemeint. Dass ich mich in gewisser Hinsicht selbst erniedrige, selbst bereit bin, zurückzustehen, selbst bereit bin, auch ein Opfer zu bringen, dem anderen zu gut. Und da ist Jesus das allerbeste Vorbild. Was hat Jesus denn gesagt in Matthäus 11, 29? Nehmet mein Joch, kommt und lernet von mir, denn ich bin von Herzen demütig. Das hat Jesus über sich selbst gesagt. Und ich will Ihnen sagen, woran diese Demut Jesu deutlich wird. Jesus kam aus der Herrlichkeit des Himmels und er wurde geboren in einem armseligen Stall. Das war freiwillig. Jesus war Gottes ewiger Sohn, ausgestattet mit allem Wissen und allem Können, das man sich nur vorstellen konnte. Und er sagte ja dazu, aufzuwachsen in einer ganz normalen Zimmermannsfamilie. Jesus stand aller Reichtum zur Verfügung und er hat weltlich doch in relativer Armut gelebt. Er predigte in einem geborgten Boot, er starb in einem geborgten Grab. Ja, er hat das alles freiwillig hingenommen. Er hätte noch am Kreuz jederzeit seine Macht ausspielen können, um das Kreuz triumphierend zu verlassen. Und er hat doch darauf verzichtet. Paulus sagt, er erniedrigte sich selbst. Warum? Um unseres Willen hat er es getan. Um uns zu dienen. Das haben wir doch gehört in der Lesung. Ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und das ist Demut. Und die Frage, die ich mir selber stellen muss und die ich Sie alle bitte, sich zu stellen, heißt, was ist eigentlich meine Erwartung an die Gemeinde? John F. Kennedy hat ja diesen Satz gesagt, frage nicht, was dein Land für dich tut, sondern was du für dein Land tun kannst. Nun, das gilt für einen Christen seiner Gemeinde gegenüber noch ungleich viel mehr. Denn hier dienen wir ja nicht in erster Linie Menschen, sondern wir dienen Christus, wir dienen seiner Ehre. Und der hat ja schon so unendlich viel für uns getan, für jeden von uns. Und deswegen müsste man diesen Kennedy-Spruch abwandeln und sagen, mach dir klar, was Christus alles für dich getan hat. Und dann wird es dich dazu drängen, ein wenig von dem zurückzugeben und einen Dienst für ihn einzusetzen. Demut. Dienen heißt das. Und eben gerade auch dienen in Aufgabenbereichen, die vielleicht nicht so viel Renommee auf den ersten Blick haben. Wenn ich einfach manchmal bestimmte Dinge nur schleppen muss, das ist nicht sehr anspruchsvoll in Anführungsstrichen, aber es ist wichtig, dass es geschieht für das Ganze. Oder dienen, auch in Zusammenhängen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr auffalle, aber wo es mich besonders viel Nervenaufwand oder Arbeit kostet oder auch Lampenfieber vorher oder was auch immer, dass ich das annehme aus der Hand Gottes und sage, gut, wenn du willst, dass ich das tue, auch wenn es mir unbequem ist, ich will es gern tun, um deinetwillen. Und wenn ich damit dir und den Mitgeschwistern in der Gemeinde helfen kann. Dienen, das ist die Haltung, die wirklich versucht, den anderen zu verstehen, ihm entgegenzukommen, ihn zu würdigen. Von Friedrich von Bodelschwingh berichtet jemand, wie ein älterer Freund des Werkes in Bielefeld, Sie wissen, die großen Anstalten von Bodelschwingh, da war ein ziemlich wohlhabender Gutsbesitzer gewesen, der ein herrliches Gut in Ostpreußen hatte. Und dieser Gutsbesitzer hatte das Werk in Bethel über viele Jahre hinweg sehr stark gefördert und unterstützt. Und immer wenn er dann auf seinen Reisen nach Bethel kam, wurde er als Förderer des Werkes sehr freundlich willkommen geheißen. So. Und dann kam der große Krieg und der furchtbare Zusammenbruch und der Gutsherr verlor alles, was wirklich ihm gehört hatte. Der musste flüchten. Er kam dann nach entsetzlichen Irrfahrten wie ein Bettler irgendwo in der Lüneburger Heide an und hat dann dort erstmal seine Familie gelassen und versucht, von dort aus irgendwo wieder eine neue Heimat zu finden. Und bei so einer dieser Reisen, wo er ziemlich zerlumpt durch die Gegend reisen musste, kam er auch nachts zwischen 11 und 12 Uhr in Bielefeld, also Bethel, vorbei und er erinnerte sich an die Verbindung und ging zum Pförtnerhaus und fragte den Pförtner dort, ob der Pastor von Bruleschwink noch zu sprechen sei. Und der Pförtner hat natürlich die Stirn gerunzelt und hat gesagt, so spät, ich weiß nicht, ob das noch geht. Und dann rief er bei von Bruleschwink in der Wohnung an und Bruleschwink sagte natürlich, er soll sofort kommen. Und dann stand da dieser Gutsbesitzer, der alles verloren hatte, stand verlegen, zerlumpt, unrasiert und halb verhungert vor Bruleschwink. Und erklärte Bruleschwink mit einem schwachen Lächeln, jetzt bin ich selbst ein Bruder von der Landstraße geworden. Und was sagt Bruleschwink? Und das hat dieser Gutsbesitzer hinterher erzählt. Das hätte ihn so gestärkt, so ermutigt. Wissen Sie, was Bruleschwink gesagt hat? Er hat gesagt, erhalten Sie Bethel und uns Ihre Liebe. Erhalten Sie Bethel und uns Ihre Liebe. Verstehen Sie, er hat diesen total verarmten Gutsbesitzer nicht wie jemanden behandelt, dem er jetzt selber irgendwo helfen kann und ein bisschen was zurückgeben kann von dem, was er mal früher geleistet hat, sondern er hat gesagt, du bist immer noch ein Gebender für uns. Erhalte uns in Bethel deine Liebe. Wir wissen, dass du immer noch uns helfen und uns dienen kannst und wir vertrauen dir. Und das hat diesen Mann in der Situation so ermutigt, so gestärkt. Und er sagt, das hätte ihm so die Liebe Bruleschwinks gezeigt, dass er nicht in dieser Situation so begütigend gesagt, naja, wie können wir dir jetzt mal helfen? Sondern er hat sich auf diesen Menschen eingestellt. Und das kam ganz von selbst aus ihm heraus, wie er dann sagte, erhalten Sie uns in Bethel Ihre Liebe auch weiterhin. Und so sollten wir lernen, miteinander umzugehen. Er hat diesen verarmten Mann jetzt nicht als Bittsteller behandelt, sondern er hat gesagt, du kannst uns trotzdem noch viel geben. Er hat ihn wertgeschätzt, er hat ihn ermutigt. Und Bruleschwink hat sich ihm gegenüber so verhalten, dass er diesen Mann stärken konnte. Das war die Haltung, mit der er ihm begegnet ist. So, und liebe Glaubensgeschwister, wenn wir Einheit in unserer Gemeinde wachsen lassen und bewahren wollen, dann ist es wichtig, dass wir alle diese Haltung der Demut immer mehr lernen. Uns von Gott auch schenken lassen. Dass wir es lernen, uns selbst zurückzunehmen, dem anderen zu gut, den anderen höher zu achten als uns. Dass wir diese Gesinnung des Dienens immer mehr bekommen. Und dass Stolz und Selbstbehauptung immer mehr aus unserem Herzen verschwindet. Dass ich mein Recht habe und dass es um meine Ehre geht und um meine Empfindlichkeiten und da hat mich jemand nicht gegrüßt und da bin ich nicht in der und der Weise zum Zuge gekommen. Das ist unser Stolz, der sich in diesen Dingen meldet. Und wir sind so, weil wir Menschen sind und weil wir Sünder sind. Aber Jesus will uns verändern und er will diese echte Demut in unserem Leben wachsen lassen. Das ist das Erste. Das habe ich am ausführlichsten behandelt, weil es die Grundlage ist. Und dann kommt das die nächste Qualität, von der Paulus spricht. Er sagt in aller Demut und Sanftmut. Wo Demut wächst, da ist die Sanftmut nicht fern. Sanftmut, das heißt, übersetzt so viel wie Milde, wie Freundlichkeit. Wissen Sie, wo von Sanftmut verwendet wird, der Begriff? Von gezähmten Pferden. Die besitzen noch volle Kraft. Aber sie sind gezügelt durch ihren Reiter. Das bedeutet Sanftmut. Das steckt im Griechischen dahinter. Volle Power, gezügelt und kontrolliert. Sanftmut ist eben das Gegenteil von Laschheit, von Lahmheit, von Nachlässigkeit. Sanftmut setzt, denken Sie mal an das Pferd, setzt Selbstbeherrschung voraus. Dass ich nicht einfach meinen Gefühlen freien Lauf lasse und wenn ich sauer bin, dann lasse ich eben raus, dass ich sauer bin. Nur der ist stark, der auf sich selbst im Griff hat. Sofern das für uns als Sünder möglich ist. Und Sanftmut hat sehr viel zu tun mit Selbstkontrolle. Die Behutsamkeit des Starken, der seine Stärke unter Kontrolle hat, das ist Sanftmut. Demut heißt, ich achte den anderen höher als mich selbst. Ich gehe mit ihm um in der Gesinnung des Dienens und des Respekts. Und Sanftmut heißt nun die Art und Weise, wie ich das mache, dass ich das auch in meinem Verhalten ihm gegenüber deutlich werden lasse. Und vor allem in kritischen Situationen, in Konfliktsituationen. Paulus schreibt mal an Timotheus, in 2 Timotheus 2, 24, ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, der mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist. Also da sind irgendwie Widerspenstige, die müssen zurechtgewiesen werden. Und Paulus sagt, ein wirklicher Diener des Herrn, der soll das mit Sanftmut tun. Der soll sich unter Kontrolle haben dabei. Der soll auf seinen Ton achten. Der soll versuchen, es so zu sagen, dass der andere es auch hören kann. Und beides hat Jesus von sich behauptet. Er hat gesagt in Matthäus 11, 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Da hat er diese beiden Begriffe verwendet, die hier stehen. Nehmet auf euch mein Joch, kommt und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und es ist, als ob Paulus sagen würde, seht euch Jesus an. Und nehmt Maß in der Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, an ihm, an Jesus. Und wohlgemerkt, sanft bedeutet nicht, dass ich immer unbedingt leise auftrete. Denken Sie bei Jesus nur an die Tempelreinigung, wie er da mit einem Stock die Leute rausgetrieben hat, wie er für klare Verhältnisse gesorgt hat. Das stand nicht im Gegensatz zu seiner Sanftmut, das hat er gezielt eingesetzt. Einen heiligen Zorn, wenn man so will. Also sanft bedeutet nicht, dass ich so in meiner Art immer nur leise treterisch aufzutreten habe. Sondern es bedeutet, dass ich von Gott mir zeigen lasse, was dran ist, dass ich mich unter Kontrolle habe und dass ich versuche, wo immer es geht, in Milde und Freundlichkeit die Dinge zu sagen, die zu sagen sind. Und nochmal, Sanftmut ist nicht das Gegenteil von Führungsstärke, sondern die Voraussetzung für Führungsstärke. Nur wer sich selbst im Griff hat, kann auch andere führen. Nur wer sein Gefühl nicht einfach immer freien Lauf lässt, kann sich mit anderen verständigen. So, Paulus sagt, Leute, das soll euer aller Kennzeichen werden. Demut und Sanftmut. Und je mehr diese Eigenschaften in eurem Leben wachsen, umso besser für die Einheit in der Gemeinde. So, und umso besser seid ihr dann auch gerüstet für Konflikte. Und um Konflikte geht es bei den Qualitäten 3 und 4, das machen wir jetzt zum Schluss noch. Diese letzten beiden Begriffe, die handeln davon, wie ich auf eine spezielle Situation reagiere, nämlich auf die Situation, wenn es kracht, wenn es Konflikte gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt. Wenn ich vielleicht mit menschlichen Schwächen und mit menschlicher Sünde konfrontiert bin, wenn ich vielleicht selber ungerecht behandelt werde, wenn ich Bösem und Falschem in der Gemeinde begegne, dann brauche ich diese beiden Eigenschaften. Und das Dritte, was Paulus hier sagt, in aller Demut und Sanftmut in Geduld. Geduld ist das Dritte. Die meisten von uns neigen ja eher zum Gegenteil, zur Ungeduld. Ne? Das geht bis in unsere Gebete hinein, nach dem Motto, Herr, schenke mir doch Geduld, aber bitte sofort. Und hier geht es aber um Geduld, vor allem gegenüber anderen Menschen und hier in allererster Linie gegenüber den Mitchristen. Man kann den Begriff auch übersetzen mit Langmut, mit Ausdauer, den Zorn weit weg sein lassen. Das steckt so dahinter. Langmut, Ausdauer, den Zorn weit weg sein lassen. Das heißt, Geduld erträgt auch Rückschläge mit dem Bruder und mit der Schwester und hält trotzdem an ihm fest. Wissen Sie, was die eine englische Übersetzung für Geduld ist? Natürlich würden wir sagen Patience, das ist die gebräuchlichste. Aber es gibt auch noch ein anderes Wort. Long-suffering. Long-suffering als Übersetzung für Geduld. Das heißt, ich bin bereit, lange zu leiden an dem anderen. Long-suffering. Ich bin bereit, lange wirklich manches zu ertragen und zu leiden und trotzdem das Tischtuch nicht durchzuschneiden. Das meint Geduld. Einen langen Atem zu haben mit dem, der mir Mühe macht. Das hat man über Jesus gesagt in Matthäus 12, 19, 20 als ein Zitat aus dem Alten Testament. Er wird nicht streiten noch schreien und jetzt kommt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Geduld. So handelt Jesus. Und wohlgemerkt, Geduld bedeutet nicht, und das ist unheimlich wichtig zu unterscheiden, Geduld bedeutet nicht, dass ich lange zusehe, wenn ein anderer Falsches verbreitet. Das ist nicht mit dieser Geduld gemeint, dass ich einfach das Böse sich ausbreiten lasse und darauf warte, na irgendwann wird Gott schon eingreifen und was machen. Nein, das heißt es nicht, sondern Geduld heißt, ich halte an dem Menschen, an dem Mitchristen fest und versuche erst recht, ihn zurechtzubringen. Schauen Sie, Mose wurde ja gesagt, dass er der demütigste Mensch war. Und wie sich seine Demut in Geduld auswirkte, das können Sie bei ihm besonders dran sehen, wie er sich gegenüber da der Schwester Miriam verhalten hat. Ja, die gegen ihn polemisiert hat, weil sie und im Verbund mit Aaron seine Autorität nicht akzeptieren wollte. Und sagen die, redet denn der Herr allein durch Mose? Hier, Aaron, Miriam, wir haben schließlich das gleiche Standing, was soll's? Und dann steht hier eben, Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Und dann soll ja Miriam diese schreckliche Strafe Gottes treffen mit dem Aussatz. Und was macht Mose? Und darin zeigt sich seine Geduld als Frucht seiner Demut. Er fleht von Herzen Gott darum an, dass er doch die Miriam schnell wieder gesund machen möge. Verstehen Sie? Das ist Geduld. Er hat sich mit seiner ganzen Leidenschaft bei Gott dafür verwendet, dass er doch die Miriam gleich wieder gesund machen möge. Geduld mit dem anderen. Und auch die Art und Weise, wie ich versuche, den anderen zu korrigieren, wenn ich meine, ihn korrigieren zu müssen, soll dann von dieser Grundhaltung bestimmt sein. Paulus sagt mal, 2. Timotheus 2,4, weise zurecht. Ja, rede ernstlich zu. Ermahne. Aber wie? Und dann geht der Satz weiter, mit aller Geduld und Lehre. Also gib nicht dem Impuls nach, den anderen runterzumachen, das ihm jetzt mal so richtig zu besorgen. Jetzt stutze ihn mal so zusammen, das muss er ja jetzt mal hören, ja? Gib nicht deinen Leidenschaften nach. Und schauen wir auch diese Grundhaltung der Geduld, finden wir in Vollendung wieder bei Gott selbst. Wenn Gott nicht geduldig wäre, oh weia, dann hätte keiner von uns eine Chance. Keiner von uns, auch nur den Hauch einer Chance, wenn der Herr nicht geduldig wäre mit uns. Und ein wenig davon sollen wir versuchen, in der Gemeinde untereinander weiterzugeben, wiederzuspiegeln. So, und jetzt haben wir es schon fast geschafft. Wo Demut ist, kann Sanftmut gedeihen. Wo Demut und Sanftmut sind, kann Geduld wachsen. Und Geduld mündet dann in diese letzte Haltung, von der Paulus hier spricht. Ertragt einer den anderen in Liebe. Also ich habe das genannt Duldungsbereitschaft aus Liebe. Seid solche Leute, die einander in Liebe ertragen. Und nochmal, das heißt nicht, dass wir, wo wir der Überzeugung sind, dass Falsches geschieht, dieses Falsche stehen lassen. Es heißt schon gar nicht, dass ich tatenlos zusehe, wenn einem anderen Unrecht geschieht. Dass ich sage, ich bin ja so ein geduldiger Christ, ich gucke mal zu, wie dem anderen Böses widerfährt. Das ist damit nicht gemeint. Damit können wir nicht unsere Harmoniesucht oder Faulheit oder Feigheit rechtfertigen mit dem, was hier geschieht. Aber es heißt, wenn mir persönlich der andere Not macht, dann soll ich es lernen, diesen Bruder, diese Schwester in Liebe zu ertragen. Und ich hoffe, dass der andere es genauso lernt. Wo sich etwas persönlich klären lässt, da sollen wir versuchen, das in einer guten Art und Weise miteinander zu klären. Miteinander zu reden. Aber nicht immer lässt sich alles klären. Auch was so auf der menschlichen Ebene läuft. Und nicht immer lässt sich alles gleich klären. Und manchmal kann man ein bisschen was klären, aber obwohl man was geklärt hat, bleibt einem der andere trotzdem eine Last. Oder man selbst für den anderen bleibt trotzdem in mancher Hinsicht eine Last. Vielleicht nervt man sich gegenseitig. Vielleicht ist es schwierig, jeweils mit den unterschiedlichen Arten klarzukommen. Vielleicht tritt der eine dem anderen auf die Füße, ohne es zu merken. Und vielleicht ist der andere so abweisend und kühl, ohne es zu merken und zu wollen. Und manches können wir uns nicht einfach so aberziehen und abgewöhnen, weder uns noch den anderen. Oder irgendwie an einem bestimmten Punkt habe ich mich nicht im Griff und schlage immer wieder über die Stränge. Es kann doch so viel passieren. Und da sollen wir es lernen, wirklich Geduld miteinander zu haben und uns zu ertragen auch. Und zu ertragen gegenseitig. Paulus sagt mal über jemanden, der geistliche Verantwortung tragen will, in 2. Timotheus 2,24. Da sagt er, ein Knecht des Herrn soll freundlich sein gegen jedermann. Und dann kommt's, der Böses ertragen kann. Wer in einem gemeindlichen Zusammenhang Verantwortung wahrnehmen will, der muss Böses ertragen können, ohne gleich reinzuschlagen. Und dazu gehört auch, dass ich immer wieder versuche, den anderen zu verstehen. Warum hat er sich vielleicht, wie ich meine, so komisch verhalten? Vielleicht hat er eine schlimme Woche hinter sich. Vielleicht ist er gesundheitlich nicht in Schuss. Und das nervt und drückt ihn so, dass er sich schlecht kontrollieren kann. Vielleicht hat er Ärger an seiner Arbeitsstelle. Vielleicht fürchtet er, arbeitslos zu werden. Vielleicht hat er diese oder jene Wahrheit aus der Bibel bisher noch nicht gehört oder noch nicht verstanden. Vielleicht ist er oder sie provoziert worden durch etwas. Vielleicht sogar durch mich oder durch irgendetwas anderes. Martin Lloyd-Jones hat das großartig ausgedrückt. Er hat gesagt, suche jede denkbare Entschuldigung für diese andere Person, die du irgendwie finden kannst, sei es für sein falsches Verhalten oder für irgendwelche anderen Dinge. Und wenn du überzeugt bist, dass du richtig liegst, dann versuche mehr als alles andere, ihn für deine Position zu gewinnen. Versuch ihn zu gewinnen. Aber schlag nicht auf ihn ein. Schick ihn nicht weg. Sieh nicht geringschätzig auf ihn. und sei nicht ungeduldig mit ihm. Zitat Ende. Das ist der Anspruch Gottes, das ist das Ziel. Und wir fragen natürlich, wie soll das gehen? Und Paulus sagt gleich, das ist nur durch eins möglich, nämlich durch Agape, durch Liebe. Er sagt, ertragt einander in Liebe. Und diese Liebe, von der da die Rede ist, ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe, die wir nicht selber machen können. Das ist die Liebe, die unserem normalen Charakter eigentlich wesensmäßig ziemlich fremd ist. Das ist die Liebe, die sich nicht anziehen lässt von dem Sympathischen. Also das ist keine objektorientierte Liebe, dass ich etwas liebe, weil es so schön ist. Oder so lieb und so freundlich. Sondern diese Liebe, diese Agape, diese Liebe Gottes, die ist bedürfnisorientiert. Das heißt, sie lässt sich anziehen vom Bedürfnis des anderen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Nicht, weil diese Welt so schön und so sündlos und so empfangsbereit für Gott war, sondern weil sie so verloren und verrottet und hilfsbedürftig war. Diese Liebe ist gemeint. Und diese Liebe, sagt Paulus, die brauchen wir, wenn wir in der Weise miteinander umgehen wollen. Und die kann uns nur immer wieder Gott schenken. Diese Liebe, die das Wohl des anderen sucht, auch wenn er mir emotional längst zur Last geworden ist und wenn mein Geduldsfaden längst zweimal gerissen ist und dann trotzdem wieder anfangen. Verstehen Sie, das schaffen wir nicht so menschlich. Das kriegen wir nicht hin. Auch mit noch so viel gutem Willen nicht. Aber Gott will uns lehren und er will diese Früchte wirklich in unserem Leben als Einzelne und als ganze Gemeinde wachsen lassen. Und es ist sehr, sehr viel gewonnen, wenn wir das erkennen. Und wenn jeder für sich und wir alle als Gemeinde miteinander zu Gott bitten und sagen, Herr, schenke uns das. Schenke uns diese Gesinnung. Schenke uns bitte echte Demut, die den anderen wirklich versucht, höher zu achten als sich selbst. Die bereit ist, sich selbst zurückzunehmen und die diese Grundhaltung bekommt. Wie kann ich dem anderen jetzt helfen? Schenke uns Sanftmut. Dass wir lernen, uns zu zügeln. Dass wir in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, lernen, uns zu kontrollieren und uns um Freundlichkeit zu bemühen und um Milde im Umgang mit dem anderen. Schenke uns Geduld, dass wir dort, wo es zu Konflikten kommt, dass wir nicht einfach zack, zack sagen, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Und wenn du das jetzt eben nicht kapierst, dann kapierst du es eben nicht. Sondern dass wir wirklich in Geduld uns um den anderen mühen und dass aus dieser Geduld dann auch wirklich diese Bereitschaft wächst, einander in Liebe zu ertragen. Und ertragen muss man sich nur dort, wo man einander es schwer macht und einander auf den Wecker fällt und Schlimmeres. Wo wir uns alle prima nett finden und gern zusammenarbeiten, und das ist ja doch, denke ich, in den häufigeren Situationen so, das ist schön und das schenkt Gott auch. Aber da müssen wir nicht lernen, einander in Liebe zu ertragen. Das in Liebe ertragen beginnt dort, wo der andere mir wirklich Not macht. Und wo es schwer ist und wo ich schlucken muss vielleicht auch. Aber der Herr will uns das lehren. Und er will uns auch die Demut schenken, die nötig ist, um in Liebe einander zu ertragen. Letztes Bibelzitat für heute aus dem 1. Petrusbrief. Der Petrus hat das ganz ähnlich gesagt. 1. Petrus 4, Vers 8. Er hat gesagt, vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch die Menge der Sünden. Und mit die Sünden zudecken ist nicht gemeint, sozusagen Konflikte vertuschen. Den Mantel des Schweigens über alles zu breiten, was unbequem ist. Das ist nicht gemeint, das kann Petrus nicht meinen. Sondern die Liebe deckt auch der Sündenmenge, heißt, die Liebe erträgt auch der Sündenmenge und behandelt sanft der Sündenmenge und versucht, den anderen zu helfen, von dem, was wir als Sünde meinen, erkannt zu haben, wegzukommen. Die Liebe erträgt den anderen trotz vieler Sünden. Und darauf hoffe ich, dass die anderen mich trotzdem noch lieben, auch wo ich ihnen gegenüber schuldig werde. Dass die anderen trotzdem zu mir stehen, dass sie mich trotzdem achten in der Gemeinde und trotzdem als Bruder mittragen, auch wo ich an ihnen vielleicht schuldig geworden bin. Das will Gott uns allen schenken. Und diese vier Haltungen will er unter uns wachsen lassen. Und wenn das geschieht, dann werden wir, wie Paulus es hier schreibt, die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens wahren. Das heißt, dann wird der Friede, den Jesus uns schenkt, der Friede mit Gott, der wird immer bestimmender werden für die Art, wie wir miteinander umgehen. Wir werden immer mehr von diesem Frieden umschlossen sein. Klar, wir werden auch wieder in die Fallen hineintappen. Wir werden auch wieder den alten Adam in uns spüren. Wir werden auch mit dieser Gemeinde, wenn Gott es uns schenkt, dass sie noch lange erhalten bleibt, noch durch manche Konflikte und durch manche Schwierigkeiten hindurchgehen müssen, bis wir mal im Himmel angekommen sind. Das ist so. Aber Gott will es uns schenken und er kann es schenken, dass es echte Veränderung gibt. In meinem Herzen und in Ihrem Herzen und dann auch für uns als ganze Gemeinde. Das kann und will Gott schenken. Und das heißt am Schluss, für die Einheit der Gemeinde ist jeder von uns mitverantwortlich. Das ist nicht nur eine Sache der Ältesten. Das ist nicht nur eine Sache derer, die die Gruppen leiten oder die für die Verkündigung Verantwortung zu tragen, sondern für die Einheit in der Gemeinde ist jeder von uns mitverantwortlich. Und darum wollen wir alle doch den Herrn darum bitten, dass er dieses immer mehr in uns wachsen lässt. Demut und Sanftmut und Geduld und Duldungsbereitschaft aus Liebe. Amen. Lassen Sie uns jetzt singen das Lied 426. Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein Hand und Ruf verband.